Nun Ärger, nutze deinen Ärger. Ein Thema, ich weiß nicht, wie weit dich das betrifft. Bernd hat schon gesagt, es gehört bei ihm zum täglichen Alltag. Man ärgert sich. Die Frage ist noch, wie reagiert man dann? Ich hatte einen Freund, oder habe ihn immer noch, er ist auch Pastor. Er hat unter starkem Jähzorn gelitten. Und mit 19 Jahren hat er zum persönlichen Glauben an Gott gefunden. Und von diesem Moment an war sein Jähzorn Geschichte. Es war einfach vorbei. Genial, oder? So was wünscht man sich. Nun, bei mir war es ein bisschen anders. Ich war auch ein sehr jähzorniger Mensch. Ich kannte das Gefühl von Wut, von Zorn, von Ärger, der mich blind machte, Wut, die mich zum Kochen brachte und Zorn, der mich aus der Haut fahren ließ. Und oftmals führt ein solches Verhalten zu Folgen, die ich dann eigentlich im Nachhinein nicht wollte. Ich habe Dinge gesagt, für die ich mich im Nachhinein schämte, die ich bereute, wo ich mich um Entschuldigung bitten musste. Oder ich habe Dinge zerstört, die man reparieren musste oder wieder neu anschaffen musste. Ärger, Wut, eine emotionale Reaktion, die oft eine Ursache hat. Vielleicht etwas Unrechtes, das man wahrnimmt, das man sieht. Etwas, das nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Ich mag mich gut erinnern, in meiner Studienzeit, da waren die PCs noch relativ unstabil, öfters mal ein Absturz. Und ich war unter Druck im Studium. Ich hatte keine Zeit, um Computerprobleme zu lösen. Und doch passierte es halt immer wieder, dass das Ding schwarz wurde und auch beim Hochfahren einfach nichts mehr ging. Und dann musste man das ganze Ding wieder neu aufsetzen. Und da habe ich mich furchtbar geärgert und den Computer manchmal zusammengeschissen. Entschuldigung, dieser Ausdruck. Also das war nicht immer schön, was der zu hören kriegte. Und in einer Lautstärke, da tut einem der PC fast ein bisschen leid heute. Oder wenn ich Kinder sehe, streiten, dann bewegt sich etwas in mir. Und wenn das ungerecht zugeht, dann werde ich extrem emotional. Und dann setze ich meistens mich für den ein, der unterlegen ist, der Schwächere, der Kleinere. Aber da habe ich wahrscheinlich beim Elternkind schon manchmal Unrecht getan, weil ich weiß gar nicht, wie der Junge, der Kleinere provoziert hat. Der hat es vielleicht verdient, dass er einen auf den Deckel kriegt. Aber das habe ich nicht mitbekommen. Also ich bin sehr gegen Unrecht. Ich hatte über etwa 2 Jahrzehnte mit starkem Jähzorn zu kämpfen. Also ich bin wirklich ausgeflippt, habe rumgeschrien, Dinge zerstört. Und vor allem meine Frau und später dann auch meine Kinder haben darunter gelitten. Die haben das einfach mitbekommen. Das war angsteinflößend, wenn ich rumschrie. Wenn die Sicherungen durchgingen. Es hat zwar nicht sie persönlich betroffen oder meistens nicht sie persönlich betroffen, aber ich habe da in der Wohnung rumgetobt. Ärger, Wut, Zorn, das ist nicht grundsätzlich falsch. Im Alten Testament heißt es von Gott, dass er zornig wird. Und von Gott heißt es, dass er nie Unrecht tut. Also zornig sein ist noch nicht falsch. Und im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus zornig wurde und die Händler aus dem Tempel hinaustrieb. Das Problem ist dort, wo ich innerlich zu kochen beginne und dann überkoche und so reagiere, wie ich eigentlich nicht sollte. Wir lesen Epheser 4, Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Also ihr dürft zornig sein, ich darf zornig sein. Das ist eine natürliche Reaktion auf Unrecht, auf verschiedene Dinge. Aber wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Ich möchte dich bitten, versuch dich einmal daran zu erinnern, wann bist du das letzte Mal zornig geworden? Was war der Grund? Und wie hast du reagiert? So, kurze Zeit. Wann bist du das letzte Mal zornig geworden? Warum? Was war der Grund? Und wie hast du reagiert? Ich bitte dich, behalte dieses Bild, das du jetzt hast, oder was dir in den Sinn gekommen ist, einfach mal so im Hinterkopf, während ich weiterrede. Was ist eigentlich der Sinn und Zweck von Ärger, habe ich mich gefragt. Gott selbst wird zornig, wir sind Gottes Ebenbilder, so heißt es in der Bibel. Also Ärger ist eine menschliche, normale Erfahrung. Ich war einmal in der Seelsorge und dann habe ich über das Thema mit meinem Seelsorger gesprochen. Und er hat gesagt, weißt du, Ärger ist eigentlich nicht so schlecht. Ärger zeigt nur, dass in dir eine große Kraft steckt. Das kann ich euch sagen, das habe ich gemerkt. Wenn das explodiert ist, dann kam Kraft raus. Manchmal auch Kraftausdrücke. Und der Seelsorger hat mir gesagt, ja, das Ziel wäre eigentlich, diese Kraft, diese Energie sinnvoll zu nutzen. Mach was Gutes damit. Anstatt zu explodieren und auszuflippen. Und ich habe mir dann überlegt, ja, was kann denn Positives rauskommen aus dieser Kraft, aus diesem Ärger? Und ich habe so zwei Dinge entdeckt für mich. Ärger sollte uns dazu bewegen, in Angesicht von Ungerechtigkeit und Missständen positiv und liebevoll zu handeln und das Unrecht zu eliminieren. Und das zweite, Ärger soll dazu bewegen, eine Beziehung, die durch unrechtes Verhalten kaputt ist, wiederherzustellen. Das wären doch gute Ziele, oder? Positive Reaktion, eine liebevolle Reaktion, wenn ich verärgert bin. Denn wenn du jetzt vielleicht ein bisschen den Kopf schüttelst und denkst, ja, also wenn ich verärgert bin, dann habe ich überhaupt nicht das Ziel, positiv und liebevoll zu reagieren, dann muss ich sagen, ja, das verstehe ich auch. Aber wäre es nicht gut, wir könnten das? Wäre es nicht gut, wir könnten anstatt auszuflippen und rumzuschreien oder was wir auch immer tun, positiv und liebevoll reagieren? Ich denke schon, es wäre gut, wir könnten das. Ich habe in meinem Leben gelernt, so eine, ich nenne es einmal eine 5-Punkte-Strategie anzuwenden, wenn ich verärgert bin. Und seit etwa 10 Jahren habe ich kaum mehr je zornige Ausbrüche. Ganz selten mal zwischendurch. Aber seit 10 Jahren habe ich das relativ gut im Griff. Und ich muss dabei sagen, Gott hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt und spielt sie heute noch. Er hat mich auf einen Weg genommen. Also es hat so mit 16 angefangen. Seit ich 16 bin, hat er mich auf einen Weg genommen und mich Schritt für Schritt verändert. Mit 16 habe ich zum Glauben gefunden, aber das war nicht einfach weg, der Jähzorn. Im Gegenteil, das hat eine Zeit lang eher noch gesteigert. Aber er hat mir geholfen, aus diesem Dilemma rauszukommen. Und der erste Punkt, den habe ich so überschrieben, mit gesteh dir ein, dass du verärgert bist. Das hört sich jetzt ganz banal an und du denkst, ja, ich merke es sowieso. Also das musst du mir nicht sagen. Gesteh dir ein, dass du verärgert bist. Ich habe gemerkt, bei mir war es oft so, dass Ärger und Zorn mich schlagartig überfallen hat und ich schlagartig reagiert habe, aber das ging nicht von 0 auf 100. Es ging von 40 oder von 50 auf 100. Also da hat schon etwas angefangen zu köcheln. Da ist schon einiges passiert durch den Tag, das in mir so ein Level gab, so 40, 50. Und dann kam ich vielleicht nach Hause und es brauchte nur noch etwas Kleines, das die Rakete starten ließ. Eine Zündung. Aber das war nicht das eigentliche Problem, sondern dass ich vorhin schon angefangen habe zu köcheln. Dass ich verärgert war und dass ich mir das nicht eingestand. Man kann auf Ärger auf zwei Arten reagieren. Das eine ist, Man kann heftig reagieren, ausflippen. Und das wäre destruktiv. Und man kann sich auch zurückziehen und schmollen. Und den anderen spüren lassen, dass man verärgert ist. Das ist genauso destruktiv. Das ist kein bisschen besser. Ich glaube, es ist wirklich gut, wenn wir uns frühzeitig zugestehen, dass wir verärgert sind. Und das auch äußern, verbal äußern. Also wenn mich der PC im Geschäft nervt, dann spreche ich mit ihm. Dann sage ich ihm, hey, du gehst mir jetzt auf den Keks. Das muss jetzt langsam funktionieren. Das hört hoffentlich niemand um mich herum. Aber ich verschaffe mir Luft. Mein Level senkt sich wieder ein bisschen. Und es staut sich nicht einfach an und geht immer ein bisschen höher und irgendwann macht es Puff. Oder wenn jemand frech kommt, dann probiere ich das auszusprechen und sage, hey, das nervt mich jetzt, was du da gesagt hast. Ich fräse es bewusst nicht in mich hinein. Ich schaffe mir eine kleine Distanz zum Ärger und sage mir, ja, ich bin jetzt verärgert. Und dann klingeln bei mir so ein bisschen die Alarmglocken. Pass auf, Stefan, da brodelt was in dir. Mit dem Aussprechen mache ich einen Unterschied zwischen meinem Ärger und meiner Reaktion. Du hast einen Boden, oder ich habe mir einen Boden vorbereitet für meinen Ärger, wie ich darauf positiv und liebevoll handeln kann. Ich habe noch nicht positiv und liebevoll gehandelt, aber ich habe mir einen Boden geschaffen, ein Fundament. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Etwas ganz Wichtiges ist, ich muss mich, wenn ich mich ärgere, vor Spontanreaktionen zurückhalten. Und das ist das Schwierige. Auf jeden Fall für mich. Spontanreaktionen zurückzulassen. Eben entweder meinen Ärger rauszulassen, oder zu schmollen. Meine Erfahrung war die, dass ich meinen Ärger nicht kontrollieren konnte und dass ich überwältigt wurde vom Ärger. Und ich musste lernen, mich dieser Spontanreaktion zu verweigern. Zuerst habe ich mir bewusst gemacht, ich bin verärgert. Und dann habe ich mir gesagt, und jetzt, Stefan, darfst du nicht spontan reagieren. Wie eine Barriere. Und das hat viele Jahre nicht geklappt. Oder nicht richtig. Oder nur manchmal. Und ich musste mir das antrainieren. Jetzt, Stefan, darfst du nicht sagen. Jetzt, Stefan, darfst du nicht weiter diskutieren. Wenn ich zum Beispiel merke, dass mich ein Gespräch sehr emotional macht, dann sage ich das oft dem Gegenüber und sage, du, ich muss ganz ehrlich sagen, das Gespräch, das nervt mich jetzt innerlich. Und ich möchte an diesem Punkt nicht weiter diskutieren. Ich möchte mich jetzt zurückziehen und runterkommen. Weil, wenn wir jetzt weitermachen, Dann starte ich durch. Und dann biete ich euch, falls ich das jemals zu euch sage, sagt dann nicht, nein, ich will jetzt das ausdiskutieren. Weil dann gehe ich hoch. Und ich muss das manchmal in der Familie machen. Ich muss das manchmal in der Familie sagen, du, jetzt nervt mich die ganze Situation so, ich muss kurz hoch. Und dann gehe ich vom Tisch weg und gehe hoch. Damit ich nicht durchschieße. Durch die Decke. Und es funktioniert. Und meine Familie weiß, ja, das Ding ist nicht gegessen, wir werden das schon noch diskutieren. Aber im Moment kann er nicht. Und da habe ich auch den Mut, euch das zu sagen. Weil das ist ein bisschen peinlich, aber wenn ich ausflippe, dann ist es extrem peinlich. Also für mich natürlich. Die Auszeit, die Hilfe, mich zu beruhigen, runterzukommen. Und natürlich geht es nicht um 3 Monate, vielleicht eine Stunde, dann trifft man sich wieder. Oder man macht einen Termin ab, in 2 Tagen reden wir nochmals über das. Und in dieser Auszeit beruhigt sich meine Temperatur und ich nehme mir Zeit zum Beten. Ich sage meinem Gott das, was ich der anderen Person am liebsten gesagt hätte. Weil Gott kann problemlos mit dem umgehen, aber du vielleicht nicht. Und ich sage, Vater im Himmel, du siehst, wie ich mich über XY geärgert habe. Ich danke dir, dass ich auf eine spontane Reaktion verzichten konnte. Das ist nicht selbstverständlich, das bin ich mir bewusst. Und du weißt, was mich bewegt und was mich wütend macht. Und es nervt mich, dass er oder sie. Und ich spreche das aus, ich sage das Gott. Und ich sage ihm, bitte hilf mir, dass ich positiv und liebevoll auf ihn eingehen kann und reagieren kann. In dieser Auszeit passiert noch etwas Drittes. Ich stelle mir die Frage, warum bin ich so wütend? Warum bin ich so wütend? Wenn ich mich ärgere, hat das meistens mehrere Gründe und oft liegt der Grund nicht im Vordergründigen, sondern im Untergründigen. Es ist schon irgendetwas vorgefallen. Die Bemerkung, die er gemacht hat, war nur ein Auslöser. Aber da kocht etwas in mir, vielleicht schon lange, vielleicht schon seit meiner Kindheit. Fragen, die da weiterhelfen können, sind, warum bin ich so aufgebracht? Was steckt dahinter? Oder was schwingt bei seiner Bemerkung aus meiner Vergangenheit mit, dass ich so stark reagiere? Oder ist mein Ärger durch etwas beeinflusst, das heute während des Tages passiert ist oder das vielleicht schon Jahre zurückliegt? Ich bin überzeugt, dass Ärger und Wut meistens eine Vorgeschichte haben. Und wenn ich diese aufdecke, und dazu muss ich manchmal in die Seelsorge, weil ich das nicht selbst erkennen kann, dann kann ich mich von ganz vielen Spannungsfeldern befreien. Weil ich bin immer etwa an den gleichen Punkten ausgeflippt. Es hat mich immer etwas das Gleiche gestresst, bis ich mal gemerkt habe, hey, da muss ich etwas an meinem Lebensstil ändern. Das Problem ist gar nicht das, dass der jetzt das gesagt hat, sondern wie ich damit umgehe, wie ich darauf reagiere, was ich da erlebt habe in meiner Vergangenheit. Ich möchte ein Beispiel machen, das jetzt bei uns nicht der Fall war, darum kann ich das so sagen. Zum Beispiel, muss mein Sohn unbedingt studieren, nur weil ich das vielleicht nicht konnte? Und dann kommt der Sohn oder die Tochter mit schlechten Noten nach Hause. Und wir sehen schon, das Studium, das findet wahrscheinlich nie statt. Und es fängt an, uns zu stressen und wir fangen an, zu Druck machen. Aber das hat eigentlich nichts mit dem Sohn oder mit der Tochter zu tun, sondern mit mir, weil ich nicht studieren konnte und weil ich das einfach finde, das sollte man. Und dann mache ich Druck, dann werde ich ärgerlich. Versteht ihr die Frage, was ist deine Motivation hinter deinem Zorn? Warum reagierst du, wie du reagierst? Probier diese herauszufinden. Und vielleicht musst du da wirklich in die Seelsorge, ins Gespräch und mal ein bisschen tiefer bohren. Bei diesem dritten Punkt möchte ich noch etwas anderes sagen. Bewerte deinen Zorn auf einer Skala zwischen 1 und 10 in dieser Auszeit. Wir sind immer noch in der Auszeit, oder? 1 ist unwichtig, 10 ist wichtig. Wenn es sich um eine 2 handelt, dann mache ich so ein Geschiss draus. Das ist jetzt Mundart, das Geschiss. Mach nicht ein Riesending draus. Eine 2 ist nicht wichtig. Das lohnt sich nicht. Aber wenn es eine 7 ist, dann nimm dir einen Abend Zeit und besprich das. Bring es in Ordnung. Löse das Problem. Und das führt uns zum vierten Schritt. Ich überlege mir dann jeweils, was sind meine Möglichkeiten? Also wenn ich feststelle, warum ich so verärgert bin und auch der Grad meines Ärgers. Dann habe ich die Möglichkeiten zu analysieren, was will ich jetzt tun? Ich kann zum Beispiel hingehen und den anderen fertig machen und die Fehler, die er begangen hat, in den letzten 10 Jahren ausgraben und ihm die präsentieren. Aber ich denke, das wäre nicht liebevoll und positiv. Das ist eigentlich keine Option. Ich sehe 2 Maßnahmen, die liebevoll sind. Das eine ist, ich spreche meinen Ärger wieder an. Ich gehe auf den anderen zu, probiere das Problem zu lösen. Du, die Sache von gestern, die bewegt mich immer noch. Ich habe mich geärgert. Ich bin zwar wieder ruhig geworden, aber ich möchte das Problem noch lösen. Könnten wir darüber reden? Hättest du Zeit? Und ich würde dir gerne mal meine Sicht darlegen, was mich so geärgert hat, und dann möchte ich dir zuhören, wie du das siehst. Weißt du, die Beziehung zu dir ist mir wichtig und ich möchte das mit dir besprechen. Und dann kannst du ihm noch sagen, also das Ganze ist eine 7. Von 1 bis 10. 10 ist hoch. Wir sind zusammen in der Gemeinde. Wenn wir das nicht lösen, dann ist immer irgendetwas zwischen uns, auch wenn wir in der Gemeinde sind. Das ist eine 7. Wenn du meine Frau wärst, wäre es eine 10. Da musst du immer, oder? Mit deiner Frau, das ist immer eine 10. Aber ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde, das ist eine 7. Und wenn du denkst, das ist eine 0, dann ist nicht gut. Das ist keine 0, die gegenüber ist. Aber es gibt weniger Wichtiges und Wichtiges. Und die zweite positive Reaktion ist, ich kann auch eine Sache beruhen lassen. Nicht jedes Ding muss ausdiskutiert und besprochen werden. Was dann wichtig ist, dass keine Verbitterung zurückbleibt. Und da versuche ich dann bewusst zu vergeben. Weil verärgert bin ich ja trotzdem, auch wenn es nicht so wichtig ist. Und mir ist wichtig, dass nichts zurückbleibt, dass wenn ich ihn wieder einmal sehe und er wieder komisch reagiert, dass nicht gleich wieder hinten vorkommt. Ja, das war doch letztes Mal schon so, oder? Der kommt mir jetzt gerade richtig. Und dann bin ich nämlich nicht auf 40, dann bin ich schon auf 60. Wenn ich nicht vergeben habe. Und wie ich das mache, das möchte ich kurz so an 3 Bibelstellen zeigen. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Mir gefällt, dass da hinten liegt immer noch dieser Stein, Schuld der anderen. Das ist genau das. Das, was mich ärgert, vom anderen ablegen bei Jesus. Ihm das sagen, was mich bewegt, was mich verärgert. Und in diesem Gebet spreche ich dann auch über das. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Weißt du, manchmal möchte ich mich schon rächen. Manchmal möchte ich dem schon eine reindrücken. Und dann sage ich Gott, übernimm du das. Vielleicht habe ich mehr Anteil, als mir bewusst ist. Und ich möchte meinen Zorn, meine Rache an dich abtreten. Drück du ihm eine rein. Was Gott dann macht, das ist ja seine Sache. Aber ich sag's ihm. Und er wird gerecht handeln. Aber ich bin mein Frust los. Versteht ihr? Und dann geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat. Und dann erinnere ich mich, was Jesus für mich alles getan hat. Er ist für mich am Kreuz gestorben, für meine Schuld, für allen Mist, den ich gebaut habe. Also ich bin eigentlich dazu verpflichtet, dem anderen zu vergeben. Der ist zwar an mir schuldig geworden, aber ich möchte ihm vergeben. Ich glaube, vergeben ist das Gegenteil von nachtragen. Ich lege meinen Zorn bei Gott ab. Und dann kommt das 5. Das positive und liebevolle Handeln. Jetzt habe ich mir überlegt, was will ich machen? Und dann handle ich. Also wenn ich nur die Auszeit nehme und nichts mehr mache, dann ist noch nicht fertig. Und entweder gehe ich dann, spreche das Gespräch an, wie man das angehen kann, das habe ich vorher schon kurz erklärt. Oder ich lasse die Sache eben beruhen und sprich ihm gegenüber Vergebung aus. Ich möchte die fünf Punkte nochmals nennen, so im Überblick. Gestehe dir ein, dass du verärgert bist. Möglichst früh erkenne das, wenn es anfängt. Das zweite, halte dich vor einer Spontanreaktion zurück. Die kannst du nicht mehr rückgängig machen. Mir ist es oft so gegangen, wenn ich spontan reagiert habe und gemerkt habe, jetzt habe ich überreagiert. Manchmal konnte ich sofort sagen, du, es tut mir leid, war voll daneben. Aber andere Male habe ich das Gefühl gehabt, ja, ich bin im Recht. Und es war mir peinlich, jetzt gleich zuzugeben, ich habe einen Fehler gemacht. Also sprüht man noch ein bisschen weiter Lava und macht die Sache noch schlimmer. Das kenne ich eben auch. Also halte dich vor einer Spontanreaktion zurück und dann geh in die Auszeit. Überlege dir, warum bist du so wütend? Das ist vielleicht auch ein längerer Prozess. Was sind deine Möglichkeiten? Und dann handle nach deinen Möglichkeiten. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ja, du hast viel über Gott geredet, über Vergeben, über Beten. Und ich kann das nicht. Ich glaube nicht an Gott. Ich kann das nicht glauben, was in der Bibel steht oder was die Leute da über Gott erzählen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich bin nicht als Pfarrer auf die Welt gekommen. Bis 16 wollte ich auch nichts von Gott wissen. Der hat mich nicht interessiert. Und ich denke, der Glaube ist verbunden mit vielen kleinen Schritten. Und das möchte ich so abschließend anhand eines Beispiels aus der Bibel noch zeigen. Ein reicher, angesehener Beamter war in einer massiven Krise, sein Kind lag im Sterben. Und dann wagte dieser Mann einen ersten Schritt. Er hat von diesem Jesus gehört, der angeblich Kranke gesund macht. Und sein erster Schritt war, er nahm 27 Kilometer unter die Füße und lief zu dem Ort, wo er wusste, dass Jesus war. Das war sein erster Schritt. Aber damit glaubte er noch nicht an Jesus. Er macht einfach mal einen ersten kleinen Schritt. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und das ist so dein erster kleiner Schritt auf Gott zu. Vielleicht hast du schon viele gemacht. Vielleicht ist das einfach ein weiterer Schritt auf Gott zu. Und dann macht er einen zweiten Schritt. Er trifft auf Jesus und er bittet Jesus um Hilfe. Du, ich habe gehört, du kannst Menschen heilen. Mein Kind liegt im Sterben. Bitte hilf mir. Und dann hat er vielleicht Erwartung gehabt. Gedacht, ja, dann kommt Jesus mit ihm, 27 Kilometer zurück, oder spricht ein vollmächtiges Gebet oder was auch immer. Und Jesus sagt nur, geh nach Hause, dein Kind lebt. Ist vielleicht eine Enttäuschung gewesen. Geh nach Hause, dein Kind lebt. Ja, und wenn es nicht lebt, ja, 27 Kilometer zu Fuß, da bist du nicht so schnell wieder zurück und sagst, hey, hallo, der lebt nicht, der ist immer noch krank. Wieder ein Schritt, er geht nach Hause. Und etwa in der Hälfte kommen ihm seine Angestellten entgegen und sagen ihm, du, dein Kind lebt. Er macht eine Erfahrung, ein weiterer Schritt mit Gott. Gott steht zu seinem Wort. Entschuldigung, was ist die falsche? Jetzt was ausgelassen. Nein, ich habe dazu gar keine Stelle. Aber Johannes 5, Vers 52 und 53 heißt es, er fragte sie, die Angestellten, seit wann es ihm besser geht. Und sie antworteten, gestern Mittag um 1 Uhr hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde gewesen war, als Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und dann heißt es ganz bezeichnend, er kam zum Glauben an Jesus. Er und seine ganze Hausgemeinschaft. Viele kleine Schritte. Und dann ist er zum Glauben gekommen. Glaube heißt Jesus beim Wort nehmen. Glaube heißt, aufgrund des Wort Gottes, der Bibel, zu handeln und zu erleben, wie Gott eingreift. Und vor vielen Jahren habe ich Jesus beim Wort genommen und ihm mein Leben anvertraut. Ich habe bewusst um Vergebung meiner Schuld gebeten, dass ich mich nicht für Gott interessiere. Das ist die größte Sünde, wenn wir uns nicht für Gott interessieren. Alles andere ist noch Beigemüse. Und ich habe ihm das gesagt. Ich möchte mit dir einen Anfang machen. Und Ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, weil er gesagt hat, wenn ihr das tut, dann komme ich zu euch. Ich nehme Wohnung in euch durch den Heiligen Geist. Und mein Motiv war folgendes. Das habe ich jetzt hier auf Folie. Alle, die auf mein Wort hören und dem Glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Und mein Ziel war es, ich wollte das ewige Leben bei Gott. Ich wollte nicht in der Hölle enden, getrennt von Gott. Das war meine Motivation. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Das war meine Motivation. Und vor über 20 Jahren habe ich das gemacht, diesen Schritt, und habe immer wieder erlebt, wie Jesus eingreift. Wie er mich Schritt im Glauben führt. Und auch wenn du das jetzt vielleicht noch nicht glauben kannst, du bist hier und ich möchte dir aufzeigen, wie du Gott ganz persönlich dein Leben anvertrauen kannst. Ich möchte dazu eine Zeichnung machen. Viele werden das kennen. Hier ist der Mensch und hier ist Gott. Und ganz grundsätzlich ist der Mensch und Gott durch die Sünde von Gott getrennt. Das ist wie ein Graben. Der Mensch hat normalerweise keine Beziehung zu Gott. Und wir Menschen kommen von uns aus nicht über diesen Graben. Selbst wenn wir uns noch so bemühen, selbst wenn wir religiös leben und Geld spenden und was auch alles möglich ist und machbar ist. Und Sünde ist einfach, dass ich mich für Gott gar nicht interessiere. Natürlich können wir jetzt noch die 10 Gebote durchgehen und uns fragen, haben wir das alles gehalten? Und dann werden wir noch merken, ja, da ist noch vieles nicht in Ordnung. Aber Sünde ist grundsätzlich mal, Gott hat mich nie interessiert. Und Gott hat einen Weg zu uns gemacht. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Und dort hat er die Sünde besiegt. Jesus Christus ist für unsere Schuld, die uns von Gott trennt, gestorben. Und er baut uns eine Brücke zu Gott Vater im Himmel. Und die Frage ist, ob wir über diese Brücke gehen. Gott zwingt niemanden. Gott lädt ein. Es ist ein Vater, der mit offenen Armen dasteht und sagt, komm hinüber. Komm zu mir. Komm nach Hause. Bist du schon über diese Brücke gegangen? Hast du das ewige Leben? Ich habe ein Gebet mitgebracht, das ich einfach zeigen möchte, wie man Gott in sein Leben einladen kann, wie man Gott sein Leben anvertrauen kann. Ich möchte euch das einfach vorstellen. Herr Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Das ist unser Zustand als Menschen. Wir bestimmen unser Leben selbst und wir sind getrennt von Gott. Vergib mir alle meine Sünden. Und wenn man das betet, nicht zu schnell, nehmt vielleicht wirklich die 10 Gebote hervor, schlagt die auf in der Bibel und geht die mal Gebot für Gebot durch. Wo habe ich überall gefehlt? Und vielleicht kommen euch sonst noch ein paar Dinge in den Sinn, wo ihr merkt, das war nicht gut. Sagt das Gott, bekennt das, spricht es vor ihm aus, bittet um Vergebung. Und er sagt in der Bibel, ich vergebe euch all eure Schuld. Und dafür kann man dann auch danken. Danke, dass du, Jesus, meine Sünden am Kreuz stellvertretend gestorben bist. Und dann, Herr Jesus, komm bitte in mein Leben und übernimm die Führung. Gestalte du mein Leben so, dass dein Wille geschieht. Es ist eine Möglichkeit, wie man beten kann. Natürlich kann man das auch anders formulieren. Das ist kein magisches Gebet. Einfach die wesentlichen Punkte sind enthalten. Ich möchte dich einladen, wenn du dazu Fragen hast oder auch Fragen zu Wut und Zorn, Ärger. Ich werde nach dem Gottesdienst da hinten bei der Säule stehen und einfach für Gespräche, für Gebete da sein. Und wenn du Fragen hast, wie du Gott persönlich kennenlernen kannst, komm nach hinten. Ich habe ein kleines Heft, das nochmals ausführlich erklärt. Ich lade dich einfach an, sprich mich an, hinten bei dieser Säule da, du siehst mich dann schon.